Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch ein in die Lösungen der Green Economy. Und heute mit der Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin von Exnaton, Anselma Wörner. Grüß dich, Anselma. Was macht ihr eigentlich?
Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Wir bei Exnaton entwickeln Software für Energieversorgungsunternehmen, wie zum Beispiel Stadtwerke, um denen zu helfen, wirklich in die neue Energiewelt einzutreten, wo erneuerbare Energien und auch EndkundInnen im Zentrum stehen.
In welchen Märkten seid ihr geografisch aktuell unterwegs?
Also wir sind ein Schweizer Unternehmen, ausgegründet aus der ETH Zürich, sind dementsprechend in der Schweiz, mittlerweile auch in Österreich und in Deutschland am Markt.
Die Energiemärkte sind ja durchaus unterschiedlich. Wenn ihr jetzt auch an diesen drei deutschsprachigen Märkten, also im Dachmarkt unterwegs seid, wo siehst du die größten Unterschiede aktuell zwischen dem österreichischen, schweizerischen und deutschen Energiemarkt?
Ja, also zum einen gibt es natürlich sehr große regulatorische Unterschiede zwischen der Schweiz und den EU-Ländern, ganz klar. Der Markt in der Schweiz ist nicht so stark liberalisiert wie in den EU-Ländern. Und dann haben wir wiederum in der Praxis große Unterschiede im Digitalisierungsgrad. Ich denke, das wissen viele Zuhörende, dass in Deutschland die Digitalisierung im Energiesektor noch nicht so weit vorangeschritten ist wie in den meisten anderen Ländern.
Ist das für euch dann insbesondere dann eine Steilvorlage, auch gerade in den deutschen Markt jetzt auch hineinzugehen, weil dort das Defizit am größten ist? Und wir gehen jetzt gleich auch wirklich nochmal tiefer in euer Geschäftsmodell rein.
Auf eine Art ist es eine Steilvorlage, eine andere Art natürlich auch eine Herausforderung, weil gewisse Grundlagen sind natürlich notwendig, um dort wirklich auch was voranzutreiben, um unser Produkt auch an den Markt zu bringen. Aber grundsätzlich denke ich, ist es jetzt eine gute Zeit, denn im deutschen Markt wird sich sicher die nächsten Monate und Jahre sehr viel bewegen.
Gut, über den Markt werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen sprechen. Steigen wir mal so ein bisschen über euer Geschäftsmodell ein. Energy Sharing ist ein Begriff, der ja schon seit vielen, vielen Jahren ja eigentlich durch die Energiemarktlandschaft wabert. Das war ja manchmal auch zu Beginn, wenn ich so an die ersten Akteure wie Sonnen zum Beispiel denke, die sind damit vielleicht nicht gestartet, aber waren vielleicht so die ersten Protagonisten auch. Aber wenn man genau hingeschaut hat, so ein echtes Energy Sharing war es ja dann doch nicht. Also beschreib doch mal so ein bisschen, was kann denn heute geshared werden und zwischen wem wird denn gehandelt und kann denn auch gehandelt werden?
Also heute ist es einfach so, dass wir ja immer mehr dezentrale Erzeugungsquellen im Energiemarkt haben. Das bedeutet Solaranlagen auf Dächern, das bedeutet kleine Wind- und Biogasanlagen, das können große Freiflächen-Solaranlagen sein. Also es gibt immer mehr Produzenten von Strom am Markt, die jetzt irgendwie den Strom, den sie erzeugen, ja loswerden müssen.
Weil sie eben nicht so viel verbrauchen. Das heißt, sie produzieren eigentlich mehr, als sie verbrauchen, oder zumindest produzieren sie in Zeiten, in denen sie es nicht verbrauchen können.
Genau, richtig. Entweder das oder natürlich eine Freiflächensolaranlage, die ist ja nur für Produktion da und verbraucht erstmal gar nicht, ne? Das heißt, diese Erzeugung dieser Anlagen, die muss natürlich irgendwann an den Verbraucher gebracht werden. Und heute mit der Art, wie man mittlerweile Daten verarbeiten kann und Daten messen kann, kann man natürlich sehr feingranular wirklich abgleichen, hey, wo wird jetzt eigentlich gerade Strom erzeugt? Wo in der Nähe, in diesem selben Stromnetz wird jetzt gerade Strom verbraucht? Und damit kann man eigentlich relativ genau abschätzen oder nachvollziehen, wann eigentlich wirklich wo erneuerbarer Strom verbraucht wurde und wo nicht. Und das unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von den Modellen, die du anfangs angesprochen hast, die vielleicht vor 10, 15 Jahren gestartet wurden, wo man mehr so ein bisschen virtuell bilanziert hat, ja, ich bezahle jetzt vielleicht ein Windkraftwerk in Hamburg, obwohl ich Strom in München verbrauche. Das hat natürlich mit der physikalischen Realität nicht ganz so viel zu tun, aber mittlerweile kann man eben relativ genau messen und abgleichen, wann Strom eigentlich woher kommt und wo verbraucht wird.
Aber dennoch ist es virtuell, also es wird bilanziert. Also es ist jetzt nicht die echte physikalische
Strom. Naja, das einzelne Elektron kann man halt nicht, dem kann man nicht folgen, das ist richtig. Aber es ist eine sehr, sehr viel genauere Nachverfolgung, als sie jetzt in der Vergangenheit der Fall war.
Also eine Frage der Messbarkeit, sowohl auf Seiten der Erzeuger und dann natürlich auf Seiten dann der Verbraucher dann auch. Mit welcher technologischen Lösung geht ihr denn dann in den Markt hinein?
Genau, also die Grundlage für unsere Software, um diesen Abgleich zu machen, sind Smart-Meter-Daten. Das bedeutet eben, wir brauchen an allen Erzeugungsquellen und an allen verbrauchenden Einheiten eben einen Smart-Meter, der auf mindestens 15-Minuten-Basis misst, wie viel Strom verbraucht oder erzeugt wird.
Und das setzt also voraus, dass die sowohl die Verbraucher als auch die Erzeuger dann auch tatsächlich einen Smart Meter haben.
Genau, richtig, ja.
Und das hat ja auch noch nicht jeder.
Genau, da kommen wir an den Punkt, den wir vorher kurz angesprochen hatten. Eben da sind wir in Deutschland noch nicht ganz so weit wie in anderen Ländern. In einigen anderen europäischen Ländern haben eigentlich schon fast alle Wohneinheiten einen Smart Meter. Und insofern ist diese Datengrundlage ja in anderen Ländern schon mehr gegeben als jetzt im deutschen Markt.
In Deutschland gibt es ja, da kannst du mir vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Sprünge jetzt helfen, die Smart-Meter-Pflicht ja nicht, zumindest für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die unter welchem Schwellenwert jetzt unterwegs sind. Das waren ja, glaube ich, 5.000-6.000 Kilowattstunden?
Ich glaube 6.000.
Pro Jahr, 6.000 Kilowattstunden. Aber das ist ja eigentlich wahrscheinlich euer Zielmarkt dann auch, oder? Gerade in die Haushalte, oder geht ihr eher dann doch auf Gewerbe und Industrie und Großabnehmer?
Also Industrie und Großabnehmer sind tatsächlich meistens nicht so die Zielgruppe für diese Energy-Sharing-Modelle. Dort gibt es auch regulatorisch andere Konstrukte, wie die eigentlich ihren Strom beziehen. Das heißt, es geht schon um Privathaushalte, KMUs, Ladengeschäfte und solche kleineren Verbraucher. Und da ist es natürlich so, also im Zielbild sollten auch wirklich kleinere Mietwohnungen mit Smart Mietern ausgestattet sein, einfach um eine Transparenz zu ermöglichen. Also auch unabhängig jetzt von dem Energy-Sharing-Thema konkret halten wir das für ganz entscheidend, dass man wirklich in diesem System möglichst genau versteht, wann wird eigentlich wo Strom verbraucht, um das System in Summe langfristig optimieren zu können und sicherzustellen, dass man eigentlich wirklich die Versorgung mit erneuerbarer Energie wirklich stemmen kann, genau dann, wenn man sie halt braucht.
Wenn es nun diese Smart-Meter-Pflicht jetzt in Deutschland noch nicht gibt, ist sie denn überhaupt notwendig oder ist es Anreiz genug für eure Kundinnen und Kunden auch tatsächlich diese Smart-Meter einzubauen?
Also zum einen ist es so, die EU hat eigentlich schon vor Jahren eine sehr klare Vorgabe gemacht, und zwar besagt die, dass 80% aller Haushalte in der EU mit Smart Mietern ausgestattet werden müssen. Die erste Deadline dafür war, glaube ich, 2020. Das ist nun vorbei. Da sind wir nicht da, aber langfristig ist das nach wie vor das Ziel. Deutschland hat da mehrfach einen Aufschub in dieser Frist bekommen aus verschiedenen Gründen. Aber langfristig steht das Ziel immer noch und ist in anderen Ländern, wie gesagt, auch so erfüllt. Jetzt ab 1.1. können auch kleinere Haushalte auf Wunsch diese Installation bekommen. Also dieser Prozess läuft jetzt schon voran und man wird da nicht langfristig stehen bleiben, jetzt nur bei einer Auswahl von Haushalten.
Mhm. Wer sind denn eure Kunden? Also geht die direkt den Endkundenmarkt an oder sind es dann doch dann die Stadtwerke, Energieversorger, vielleicht sogar auch die größeren Plattformen, wie sie ja inzwischen auch da sind, wie 1,5, Enpal und sonstige Akteure, die ja auch integrierte Lösungen anbieten?
Ja, genau. Also wir als Unternehmen adressieren keine Endkunden. Also wir gehen nie auf Privathaushalte oder Leute, die Solaranlagen besitzen, zu, sondern wir sind wirklich Technologie-Provider. Ja? Also wir entwickeln Software, um diese Daten verarbeiten zu können, um solche Modelle wie Energy Sharing überhaupt technisch abwickeln zu können. Aber die Umsetzung und wirklich dann die ja, die Ansprache der Endkunden, Vermarktung als irgendwie Produktpackage rund um zum Beispiel eine Solaranlage oder einen Stromvertrag, das liegt immer beim Energieversorgungsunternehmen. Das heißt, wir verkaufen Software an Energieversorgungsunternehmen, das ist ein klassisches SaaS-Geschäftsmodell und ermöglichen diesen Unternehmen damit eigentlich, ja, digitale Produkte an den Endkunden anzubieten und zum Beispiel so Energy Sharing als Service an ihre Endkunden anzubieten.
Das heißt, ihr habt ein White Label B2B-Produkt für den Markt.
Genau.
Und wie ist da so eure Vertriebsstrategie aktuell? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen auf Wettbewerber eingehen. Ja. Gibt es die?
Ja, also das ist natürlich ein Markt, der sich sehr stark entwickelt. Es gibt andere Startups in dem Bereich, die ähnliche Lösungen entwickeln. Sehr viele gehen tatsächlich den Weg direkt selbst auf Endkunden oder auch Immobilienverwalter zuzugehen. Wir fokussieren uns eben wirklich auf Energieversorger und Stadtwerke. Und für uns ist einfach ganz entscheidend, dort technologisch die Führerschaft sozusagen zu treiben. Also wir möchten wirklich technologisch die beste Lösung am Markt sein, sehr flexibel verschiedene Use Cases auch international abbilden zu können und nicht so stark uns jetzt auf ein Endkundensegment zu fokussieren. Das ist schon ein bisschen im Unterschied eben zu anderen Anbietern, die direkt selber einen Service an den Endkunden anbieten.
Wie viele Kunden habt ihr jetzt bereits schon?
Ich kann nicht alle im Detail sozusagen nennen, aber wir arbeiten so mit rund 20 Energieversorgungsunternehmen zusammen.
Und vielleicht immer so ein bisschen eine Größe, also Energie für die Größe des Marktes auch zu bekommen. Also wie schaut ihr da auf das Potenzial des Marktes?
Ja, also ich denke, das beste Beispiel oder die beste Veranschaulichung jetzt für das Energiegemeinschaftsthema oder für das Energy Sharing Thema ist Österreich, denn dort ist zum einen die Smart Meter Geschichte schon weiter vorangeschritten und zum anderen gibt es eine sehr klare Regulatorik für Energy Sharing. Und dort muss man wirklich sagen, seit diese Regulatorik in Kraft getreten ist, hat es extrem zugenommen. Ja, also ich glaube, es sind jetzt etwa 1,5 Jahre, seit wirklich Energy-Sharing-Communities dort gegründet werden können. Und wir haben jetzt über 1,000 Communities und es kommen jede Woche wirklich welche dazu. Und es gibt so Marktabschätzungen, dass 25% aller Haushalte in den nächsten 3 Jahren in Energiegemeinschaften eintreten möchten. Es gibt eine andere Studie, die sagt sogar 50%. Also es ist schon so, dass man da deutlich Zulauf sieht, aber natürlich in dem Fall dadurch befeuert, dass halt jeder schon einen Smart Meter hat und man dort sehr einfach standardisiert in solche Gemeinschaften eintreten kann.
So, diese Gemeinschaften werden ja dann initiiert und gewissermaßen ja auch gemanagt dann von euren Kunden, nämlich den Stadtwerken und den Energieanbietern. Mhm. Was ist denn jetzt für den Endkunden der Anreiz, überhaupt zu sagen, ich möchte jetzt Teil einer solchen Gemeinschaft sein?
Ja, also zum einen gibt es natürlich eine rein finanzielle Motivation. Also jetzt gerade in Ländern, wo es eine Regulatorik für Energiegemeinschaften gibt, ist es in der Regel so, dass man für Strom aus dieser lokalen Gemeinschaft, also wenn man eben zeigen kann, dass man Strom aus einer lokalen erneuerbaren Quelle bezogen hat, entweder reduzierte Netzentgelte oder Steuervergünstigungen erhält. Das bedeutet, es gibt einfach eine Einsparung für jede Kilowattstunde, die ich aus der Gemeinschaft beziehe. Und zum anderen gibt es natürlich den Effekt, den wir in vielen Branchen in den letzten Jahren gesehen haben. Durch diese Verfügbarkeit der Daten gibt es natürlich ganz neue Insights in den eigenen Energieverbrauch. Man sieht halt auf einmal, wann verbrauche ich eigentlich den meisten Strom? Stimmt es damit überein, wenn es hier erneuerbaren Strom gibt? Das schafft einfach auf einmal ja so eine ganz greifbare Information über den Energieverbrauch, die davor halt nicht da war und die für die meisten Kunden und Kundinnen einfach auch überhaupt nicht leicht zu beschaffen ist. Und das ist schon eine Entwicklung, die, glaube ich, sehr, sehr positiv ist. Zum einen natürlich irgendwo so aus Umweltschutzsicht, zum anderen aber wirklich auch aus diesem ja Trend, der so ein bisschen in Richtung Quantified Self, glaube ich, geht, dass man einfach genau versteht, was macht man da eigentlich, wann verbraucht man eigentlich mal.
Ist es denn auch ein Anreiz für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer solcher Energiegemeinschaften zu sagen, ich investiere jetzt einfach in eine größere Anlage hinein, weil ich habe ja die Chance, einfach auch mehr Energie auch zu verkaufen?
Ja, definitiv. Also generell, du sprichst natürlich die Erzeugungsseite an. Für die Leute, die entweder schon eine Solaranlage haben, ist es meistens sehr attraktiv, sowohl finanziell als auch wieder aus diesem ideellen Faktor, den Strom halt lokal an Verbrauchende zu verkaufen. Und zum anderen, genau wie du sagst, ich habe halt auf einmal eine sehr gute Option, diese Überschussproduktion zu verkaufen. Und es ist so, also jetzt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es eigentlich am besten, wenn Solaranlagen so groß wie möglich gebaut werden, sofern das Netz das in dem Bereich zulässt. Aber generell ist eine große Anlage dann besser als zwei kleine. Und von daher ist es natürlich absolut attraktiv, wenn man halt diesen Überschuss dann auch gut verkaufen kann. Ja,
ja, wir hatten ja zumindest jetzt mal mit der Perspektive auf Deutschland, hatten wir zu Beginn der Entwicklung der erneuerbaren Energien, insbesondere im Solarbereich, ja, erst diesen Anreiz gehabt über einen Einspeisetarif, sich die Kilowattstunden über das Netz, diese zu verkaufen und dann darüber auch die Refinanzierung zu bekommen. Das heißt, da gab es auch einen Anreiz, die Dächer so voll zu machen, wie es eben nur ging. Dann gab es zwischendurch die Phase, wirklich den Eigenverbrauch auch zu optimieren. Das hieß natürlich dann auch, dass man teilweise dann nicht das gesamte Potenzial der Dächer ausgenutzt hat. Und jetzt, so scheint es ja dann auch gerade mit den Energiegemeinschaften und mit diesen Sharing-Modellen, dass man jetzt wieder sozusagen auch darüber anfangen kann, die Fläche wirklich komplett auszunutzen. Also das scheint mir doch eine sehr interessante Entwicklung zu sein.
Ja, wobei, also absolut. Ich würde sagen, es steht schon ein bisschen im Unterschied jetzt zu den Subventionen in der Vergangenheit, weil es natürlich jetzt bei den Energy Sharing Modellen wird schon auf eine Art, ja auch auf lokaler Ebene, so eine Art Marktlogik geschaffen. Ja, also ich kann halt dann den Strom attraktiv verkaufen, wenn es auch eine Nachfrage dafür gibt. Oder andersrum, ich setze einen Anreiz für die Nachfrage, wenn halt gerade viel erneuerbarer Strom lokal verfügbar ist. Und ich denke schon, das ist eigentlich die Art von Anreizkompatibilität, die man langfristig halt braucht, wenn man ein System auf 100% erneuerbare Energiequellen umstellen möchte, muss man so diesen Anreiz der Gleichzeitigkeit und der möglichst ausbalancierten Verbrauch- und Nachfragekurve erschaffen.
Jetzt haben wir ja viel über Solar gesprochen, aber wir haben ja nicht nur Möglichkeiten, über Sonnenenergie Energie zu erzeugen. Welche Anlagen, also ist im Prinzip erstmal alles integrierbar in euer System und also sowohl, vielleicht kannst du mal so ein bisschen auf die Erzeugerseite eingehen und natürlich auf der Nachfrage, da gibt es ja auch unterschiedlichste Verbraucher. Ja? Wenn ich von dem Haushaltsdenker, der Waschmaschine bis hin natürlich zum Laden meiner Elektroladesäule, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie weit ihr da denn seid.
Ja, also technisch muss man sagen, gibt es da relativ wenige Einschränkungen. Also wir können grundsätzlich eigentlich jede Energieerzeugungsquelle in so ein System einbinden. Und auch auf der Verbrauchsseite können wir zum einen natürlich genau Haushalte und KMUs einbinden. Wir haben aber auch eine Logik, zum Beispiel Elektroautos direkt auch zur optimierten Ladesteuerung in solche Gemeinschaften einzubinden, dass die Elektroautos gerade dann laden, wenn die Gemeinschaft als Gesamtes noch einen Überschuss hat. Das ist möglich. Es ist aber leider wie im Energiesektor oft so, dass es auf regulatorischer Seite halt Einschränkungen gibt. Ja, also einige davon sind natürlich auch sehr sinnvoll. In solche Energiegemeinschaften dürfen in der Regel eben nur wirklich erneuerbare Energiequellen. Zum anderen sind die teilweise in der Leistung beschränkt und daran müssen wir uns natürlich halten, beziehungsweise unsere Kunden müssen sich natürlich an die jeweilige Regulierung halten, wie groß jetzt die Anlagen sein dürfen, die dort einbezogen werden.
Wie weit sind wir denn mit dem Thema flexible Tarife? Weil das ist ja dann auch ein Steuerungsinstrumentarium zu sagen, jetzt wird der Strom einfach richtig billig, wenn ich Teil in der Gemeinschaft bin, wenn eben viel Strom da ist, aber wenn viel Nachfrage da ist, dann geht der Preis richtig nach oben.
Ja, genau. Also du sprichst ja gerade das andere Thema an, was wir mit unserer Software eben auch abdecken. Zum einen die Abrechnung und zum anderen dann auch die Visualisierung dynamischer Stromtarife. Das machen wir mit unserer Software sowohl innerhalb von Energiegemeinschaften und Sharing-Modellen als auch völlig unabhängig davon für einen, ich sage jetzt mal, einzelnen Verbraucher. Da ist es so, wir haben eigentlich von vorne herein, seit wir Energiegemeinschaften haben, seit wir dafür eine Lösung entwickelt haben, haben wir an einer Logik gearbeitet, die eben den Preis dynamisch damit schwanken lässt, wie viel erneuerbarer Strom in der Gemeinschaft verfügbar ist. Das war für uns immer Teil der Idee, weil eben nur, wenn wir wirklich diese Anreize setzen, ja, kann das System halt langfristig wirklich ausgeglichen, optimiert werden und ja, schafft einfach wirklich auch so die dynamischen Anreize, die es braucht durch erneuerbare Erzeugung. Da ist es jetzt halt so, also ich glaube, du sprichst das Thema auch ein bisschen an, weil im deutschen Markt gibt es ja wahnsinnig viel Rummel rund um dynamische Stromtarife im Moment. Ich denke, das ist tatsächlich ein bisschen ein anderer Use Case als in den Gemeinschaften, weil der dynamische Stromtarif, so wie er aktuell in Deutschland von vielen Energieversorgern eingeführt wird, auch mitunter von unseren Kunden, richtet sich ja erstmal häufig nach dem Börsenpreis. Und ich finde das einen sehr guten ersten Schritt. Der Börsenpreis ist schon mal ja offensichtlich dynamischer als irgendwie ein Fixtarif über ein Jahr hinweg und schafft auch schon mal Anreize, das System auszugleichen. Sehr häufig, wenn der Strompreis sehr niedrig oder sogar negativ ist, ist es, weil extrem viel erneuerbare Energie im Netz ist, vor allem Windkraft. Aber ich muss schon sagen, langfristig wird es wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil wir wahrscheinlich eben noch feingranularer werden müssen und zum einen auf lokaler Ebene schauen müssen, wie sieht da eigentlich die Bilanz aus, oder wiederum auch zu schauen pro Energieversorgungsunternehmen, was habe ich eigentlich zum Beispiel für eigene Erzeuger und sollte sich der Strompreis eigentlich nicht nach meinem eigenen Portfolio eher richten als jetzt einfach nach dem Börsenpreis, ja. Mhm.
Gibt es denn technische Begrenzungen, was die Größe einer Energiegemeinschaft anbelangt, wo möglicherweise sogar ökonomische Mindestgrößen, um halt eine gewisse Anzahl von Erzeugern und Verbrauchern im System auch dann zu haben?
Also Mindestgrößen gibt es eigentlich nicht. Also es ist tatsächlich so, jetzt gerade im Österreicher Markt sehen wir schon, dass teilweise zwei Parteien eine Gemeinschaft
miteinander handeln dann, ja.
Okay. Ja, also das ist halt auch, also kann man sich, glaube ich, leicht Beispiele vorstellen. Zum Beispiel, ich sag mal, der Großvater investiert in eine Solaranlage und verkauft den Sohn den Strom günstig an seinen Sohn. Also was haben wir schon häufiger gehört, ne? Der wohnt dann zwei Straßen weiter oder so. Also das gibt's absolut.
Das ist ja schön. Also man kann quasi zu Weihnachten sich selber eine PV-Anlage aufs Dach bauen und verschenkt jetzt seinen Kindern ein Jahr lang Strom umsonst. Ne?
Genau,
und,
ja.
Sowas, ja.
Genau. Okay. Oder teilt es halt mit Freunden, Bekannten in der Nachbarschaft oder so. Also das ist absolut.
Das ist ja auch schöne Marketingmodelle, die man sich auch überlegen könnte, oder? Ich meine, wenn jetzt größere Supermärkte oder ich weiß nicht, irgendwelche Handelsketten große Dachanlagen haben, die könnten ja schlussendlich ja auch ihren Kunden über einen, weiß ich nicht, günstigen Tarif vielleicht auch nochmal dann auch direkt Strom zukommen lassen.
Ja, absolut. Also es gibt sogar so Fälle von öffentlichen Gebäuden oder Kirchendächer, wo dann Solaranlagen draufgebaut werden und dann gibt's da irgendwie Kampagnen rundherum. Wir sind mehr als eine Kirche, wir versorgen sie mit Energie oder so. Also, solche Modelle sind natürlich auch denkbar und da gibt's viele Marketing-Spielarten davon. Ja, und also in Summe, wenn es dazu führt, dass mehr Anlagen installiert werden, gerade auch größere Anlagen installiert werden, die dann auch noch dynamischen Anreiz zu diesem Verbrauch schaffen, ist das, glaube ich, eine super Lösung. Ja?
Also dann doch mit anderen Worten, es gibt zumindest nach unten hin jetzt keine Kleinstgrößen, was die Gemeinschaften anbelangt und nach oben hin, ja gut, das hängt wahrscheinlich von den Bilanzkreisen ab oder so etwas, genau. Oder wo ist dann die Grenze zu setzen?
Also wir haben mal in unserer Forschung, die unserem Unternehmen sozusagen vorangegangen ist, dort haben wir immer verschiedene Simulationen zu diesen Themen gemacht. Dort gab es mal so eine magische Zahl von 500 Teilnehmenden, ab denen sich sozusagen das Handelsvolumen untereinander nicht mehr erhöht. Das hängt aber ja eben sehr stark davon ab, was sind das jetzt genau für Teilnehmende, was haben die für Verbrauchsprofile. Also es ist schwer, da eine Pauschalaussage zu treffen. Mhm.
Aber dann kommen wir mal ganz kurz zu euch als Unternehmen auch nochmal. Also wie groß seid ihr, wann seid ihr gestartet? Vielleicht, dass du da mal so einen kurzen Einblick gibt.
Ja, klar. Also eben, wir sind ein Schweizer Unternehmen. Ich habe das Glück gehabt, in meiner Promotion meine beiden heutigen MitgründerInnen kennenzulernen, Liliane und Arne. Wir haben gemeinsam rund um die gerade besprochenen Themen geforscht und hatten dann Ende unserer Promotionen das Gefühl, es gibt viel Potenzial am Markt, das irgendwie noch erobert werden muss. Es gibt den Bedarf an wirklich Softwarelösungen in diesem Bereich. Und dann haben wir uns dazu entschieden, es zu probieren, da selber was auf die Beine zu stellen, haben Echnaton oder Exnaton als Firma gegründet.
Und wie kamst du den Namen jetzt? Also du hast jetzt ja auch Echnaton, also vielleicht kannst du es kurz noch mal ein bisschen erläutern, was dahinter steckt.
Ja, genau. Also wir haben es eigentlich als Echnaton gegründet, weil wir damals logischerweise nach einem Namen gesucht hatten, der auch relativ, ja, selten ist, so dass man ihn bei Google findet, wenn man ihn sucht, oder uns bei Google findet, wenn man diesen Namen googelt. Und wir kamen dann auf den Namen Echnaton. Das war früher mein, oder ja, es war mal ein ägyptischer Pharao, der zwar nicht ganz unumstritten war, aber eine sehr gute Sache gemacht hat, denn er hatte wohl verstanden, oder so lautet die Erzählung, dass er verstanden hat, dass sich die Landwirtschaft eigentlich nach der Sonne richten sollte, nach dem Zyklus der Sonne, weil die Sonne beeinflusst, wie gut die Ernte wird. Und weil wir dieses Bild eben sehr schön fanden, dass man eigentlich die Aktivität nach diesem Zyklus der Sonne richten muss, fanden wir das irgendwo so passend und haben uns dafür entschieden. Und dann haben wir eben das X eingeführt zu Exnaton, damit man es vernünftig schreiben kann und man irgendwie eine coole Domain hat und so weiter.
Ja, also irgendwie kam das schon bekannt vor. Jetzt habe ich mein altes humanistisches Wissen, kam aus dem Unterbewusstsein wieder hoch. Aber wie groß seid ihr jetzt? Wie geht's weiter? Wie seid ihr finanziert?
Ja, genau. Also wir haben bisher zwei Finanzierungsrunden gemacht, sind aktuell so 25 Leute, sind am Wachsen. Wir haben sehr internationale Investoren bei uns, worüber wir uns sehr freuen. Deshalb ist auch die Ambition, absolut international zu expandieren. Also die nächsten Märkte werden für uns sehr wahrscheinlich Spanien und Frankreich sein. Da sind wir uns aktuell schon am Umschauen. Und sind da auf jeden Fall dabei, dieses Thema international voranzutreiben. Energy Sharing ist wirklich so unser Herzensthema neben den dynamischen Tarifen und freuen uns da auf alles, was die nächsten Jahre kommt.
Wie groß waren die Finanzierungsrunden jetzt und wie lange, ich weiß nicht, ob du sprechen magst oder kannst, aber vielleicht eine Größenordnung und wie lange trägt sie euch jetzt? Wann ist die nächste Finanzierungsrunde?
Die nächste Finanzierungsrunde wird zu Anfang nächsten Jahres stattfinden. Wir haben die Größen tatsächlich nicht veröffentlicht, aber wir sind da, glaube ich, sehr gut aufgestellt bislang und haben sehr starke Investoren an Bord. Sind da sehr zufrieden, wie das bislang alles lief.
Ja, es klingt ja echt fantastisch. Aber vielleicht kannst du zum Ende hier doch noch mal ganz kurz so ein bisschen mal einen Ausblick geben, wo euch denn jetzt die Reise hinträgt über die nächsten Jahre.
Ja, also vielleicht vor allem jetzt kurz- und mittelfristig sehen wir schon einfach einen sehr starken Fokus auf dem deutschen Markt, weil wir dort sehr viel Dynamik wahrnehmen. Zum einen ist einfach die Regulatorik gerade sehr positiv für unsere Themen oder treibt unsere Themen sehr voran. Und wir sehen einfach auch immer, immer mehr Interesse von den Endkunden. Das heißt, wir werden hier ja einen sehr starken Fokus darauf legen, jetzt gerade dieses Jahr in der Einführung dynamischer Stromtarife und dann hoffentlich bald auch verstärkt mit Energy Sharing am deutschen Markt. Und dann langfristig, wie gesagt, ist unsere Vision eigentlich in Europa der Player zu sein, der Endkunden mit Insights in seinen Stromverbrauch versorgt und ihm vor allem aufzeigt, wann sein Strom eigentlich woher kommt.
Wunderbar. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden sicherlich noch einiges von euch hören. Und ja, wir werden uns bestimmt bald mal wieder sprechen. Danke dir.
Super. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.